Der AfD-Bundesparteitag in Erfurt steht bevor. Und ein linkes Bündnis hat angekündigt, die Veranstaltung mit allen Mitteln zu verhindern. Auch dann, wenn das den Bruch von Gesetzen erfordert. Auf 1 war in Thüringen vor Ort und weiß, welche Gefahren drohen. Mojo baut Ungarn um. LGBTQ-Aufmarsch in Budapest wieder willkommen. Und der Ökonom Gerald Martel sagt, wir haben ein System, in dem nichts mehr funktioniert. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Deutsche Frauen werden deutlich häufiger Opfer von Sexualstraftaten durch Zuwanderer als umgekehrt ausländische Frauen Opfer deutscher Tatverdächtiger. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Demnach registrierten die Behörden im vergangenen Jahr 4.059 Fälle mit einem deutschen Opfer und mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer. Demgegenüber standen 267 Fälle, in denen ein Zuwanderer Opfer einer Sexualstraftat wurde und mindestens ein deutscher Tatverdächtiger ermittelt wurde. Die Zahl der erstgenannten Fälle lag damit deutlich höher. Einschränkend weisen Beobachter darauf hin, dass die Staatsangehörigkeit allein nur begrenzte Rückschlüsse auf die Herkunft von Tatverdächtigen zulässt. Aufgrund der hohen Zahl von Einbürgerungen in den vergangenen Jahren seien nähere Aussagen zur Herkunft deutscher Tatverdächtiger nur eingeschränkt möglich. Immer mehr Berufstätige können sich vorstellen, Deutschland für einen Arbeitsplatz zu verlassen. Das zeigt eine Umfrage des Instituts Apinio im Auftrag der Jobseite Indeed. Demnach spielen zumindest 2/3 der Arbeitnehmer mit der Möglichkeit einer Auswanderung. Ein Drittel gibt sogar an, sich bereits konkret über einen solchen Schritt zu informieren. Dabei waren vor allem Großbritannien, die USA und die Schweiz als Zielorte von Interesse. Ebenfalls auffällig, besonders Gutverdienende denken über einen Wechsel ins Ausland nach. Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat in Bernau bei Berlin gefragt, worin die Gründe für die Abwanderung qualifizierter Deutscher liegen könnten. Die Antworten waren eindeutig.
Ich glaube, das hängt auch dass man so viel Steuern zahlen muss. Also wenn man so viel verdient, dass man auch davon eine Menge abdrücken muss. Ich glaube, im Ausland hat man mehr von seinem Verdienst, mehr von seiner Leistung.
An unsere Regierung, definitiv. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch viele jüngere Kollegen, die auch überlegen, vielleicht auszuwandern. Das ganze Rentensystem, das Gesundheitssystem geht immer mehr im Bach runter.
Die wandern alle ab, weil hier die Steuern so hoch sind und die Steuern immer höher werden. Und im Grunde genommen für das allgemeine Volk nicht viel gemacht wird. Ne? Die oben greifen sich immer mehr in die Taschen.
Der Ton zwischen Russland und dem Westen wird immer schärfer. Nach eigenen Angaben ist Moskau nicht mehr an dem Dialog interessiert, der beim Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska begonnen wurde. Das erklärte der einflussreiche Präsidentenberater Juri Uschakow. Er gehe nicht mehr davon aus, dass die damaligen Vereinbarungen für ein Ende des Ukraine-Krieges umgesetzt werden. Stattdessen machte Uschakow deutlich, worauf die russische Führung nun setzt. Wörtlich sagte er: Wir erwarten den Sieg. Wir erwarten die Verwirklichung unserer eigenen Ziele. Diese Wortwahl gilt als ungewöhnlich scharf. Konkrete Angaben dazu, welche Ziele Russland derzeit verfolgt, machte Uschakow allerdings nicht. Beobachter weisen darauf hin, dass die offiziellen Kriegsziele Moskaus seit Beginn des Konflikts mehrfach verändert oder neu formuliert wurden. Bereits zuvor hatte Außenminister Sergei Lavrov erklärt, Verhandlungen mit den Staaten der Europäischen Union seien aus russischer Sicht sinnlos. Der digitale Euro rückt näher. Der Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments hat für die Einführung einer staatlichen Digitalwährung durch die EZB gestimmt. Schon im Juli sollen die Schlussverhandlungen zwischen Parlament, Kommission und Mitgliedstaaten beginnen. Offiziell soll der digitale Euro das Bargeld nur ergänzen und Europas Abhängigkeit von US-Zahlungskonzernen verringern. Kritiker sehen darin jedoch den nächsten Schritt zu einem stärker kontrollierbaren Geldsystem. Die EZB peilt eine Einführung ab 2029 an. Das Gesetzespaket soll möglichst noch dieses Jahr beschlossen werden. In gut einer Woche könnte sich Erfurt in eine regelrechte Protest- und Kontrollzone verwandeln. Am 4. und 5. Juli hält die AfD ihren Bundesparteitag in der thüringischen Landeshauptstadt ab. Genau diese Veranstaltung will ein Bündnis aus linksradikalen Gruppen und Vertretern der sogenannten Zivilgesellschaft verhindern. Dafür wird aus ganz Deutschland nach Thüringen mobilisiert. Die Anreise von Demonstranten soll teilweise auch durch Gliederungen der Gewerkschaft Verdi mitfinanziert werden. Am heutigen Mittwoch befasste sich der Thüringer Landtag in einer Sondersitzung mit den angekündigten Protesten und möglichen Blockaden. Aus dem Parlament in Erfurt berichtet Martin Müller-Mertens.
Über Selbstverständlichkeiten muss man doch nicht diskutieren. So in etwa begründete der BSW-Abgeordnete Sven Künzel, warum seine und alle anderen sogenannten demokratischen Fraktionen einen Antrag im Thüringer Landtag ablehnten. Es ging darum, die Landesregierung aufzufordern, den AfD-Parteitag, der hier in Erfurt am 4. und 5. Juli stattfinden soll, zu schützen, ihn zu ermöglichen. Denn genau das will ein Bündnis Widersetzen verhindern. Sie wollen nicht, dass der Parteitag stattfindet. Sie wollen ihn smashen, zu Brei machen, wie man sich in solchen Kreisen eben auszudrücken beliebt. Und daher ist es eben doch keine Selbstverständlichkeit, über die im Erfurter Landtag diskutiert wurde, darüber, ob eine Partei, die zugelassen ist, die hier in Thüringen die stärkste Kraft stellt, die möglicherweise bald in Magdeburg den Ministerpräsidenten benennen wird, ob sie das tun kann, was sie nach dem Parteiengesetz tun muss, sich versammeln. Die Abgeordneten der anderen Fraktionen, nein, sie riefen hier natürlich nicht zu Gewalt auf. Aber zwischen den Zeilen ihrer Reden konnte man spüren, dass sie solche Ereignisse wohl zumindest innerlich mit einem gewissen Wohlwollen hinnehmen würden. Da war etwa Georg Mayer, der Innenminister von Thüringen. Er freut sich auf den bunten Protest für unsere Demokratie und wies sofort darauf hin, dass auch Sitzblockaden durchaus Versammlungen sein können. Das ist ein Wink von ganz oben. Oder die Abgeordnete Marx von der SPD, auch sie freut sich auf den Protest, auf den friedlichen natürlich. Was denn auch sonst? Katharina König-Preuß von der Linken, sie ist als eine der härtesten antifa-affinen Stimmen hier am Landtag bekannt. Zumindest kann man diesen Eindruck gewinnen. Sie unterstellte der AfD sogar, mit ihren parlamentarischen Anfragen Informationen sammeln zu wollen, mit denen später politische Gegner in Internierungs- oder sogar Konzentrationslager gesteckt werden sollen. Das geht noch weiter als der Vorwurf von Mayer, der behauptete, die größte Oppositionspartei würde mit ihren Anfragen für Russland spionieren. Dieser Landtag hat sich also nicht dafür ausgesprochen, dass der Parteitag stattfinden kann. Dieser Landtag hat sich mit seiner Mehrheit nicht dagegen ausgesprochen, dass die Antifa auf den Straßen von Erfurt das tun wird, was sie angekündigt hat, zu randalieren, die Stadt in ihren Griff zu nehmen, die Stadt in eine Hölle für die AfD zu verwandeln. Und das ist es dann wohl, was Sie meinen, wenn Sie unsere Demokratie sagen.
Organisiert werden die Gegenproteste unter anderem durch das Bündnis Widersetzen, einen Zusammenschluss verschiedenster antifaschistischer Aktionsgruppen. Widersetzen ruft ausdrücklich auch dazu auf, den Parteitag durch Blockaden zu verhindern. Ihrer eigenen Angaben nach leistet die Gruppe dabei zivilen Ungehorsam. Was darunter zu verstehen ist, zeigt ein Blick auf ihren Netzauftritt. Dort heißt es: Ziviler Ungehorsam bedeutet, dass Menschen absichtlich gegen Gesetze, Regeln oder staatliche Anordnungen verstoßen. Dennoch haben die Behörden bislang jegliche Ermittlungen wegen möglicher Straftaten abgelehnt. Auf eine Nachfrage unserer Redaktion von Mittwochmorgen erfolgte bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme. In einer früheren Antwort des Thüringer Innenministeriums heißt es aber, Zitat, friedvoller Protest ist legitim und auch durch das Grundgesetz geschützt. Von daher haben wir damit keine Probleme und sehen auch kein Sicherheitsrisiko. Wie dieser zivile Ungehorsam aussehen kann, zeigte sich bei der Gründung der neuen AfD-Jugendorganisation in Gießen Ende November 2025. Hier sehen Sie Aufnahmen der damaligen Tumulte. Auch damals war der Protest durch das Bündnis Widersetzen organisiert worden. In der Folge versuchten bis zu 30.000 Linksextremisten, die Gründung zu verhindern. Es kam zu Straßenblockaden, Steinwürfen und zerschlagenen Autofenstern. Letztendlich konnte die Veranstaltung erst mit 2,5-stündiger Verspätung beginnen. Mit den Erfahrungen aus Gießen wird von offizieller Seite begründet, warum für den Schutz des AfD-Parteitages in Erfurt der größte Polizeieinsatz in der Geschichte Thüringens notwendig sein wird. Auf 1-Chefredakteur Stefan Magnet kommentiert dazu. Die AfD ist zur Abhaltung regelmäßiger Parteitage gesetzlich verpflichtet. Dass Widersetzen die Veranstaltung dennoch gewaltsam verhindern will, zeigt, wie weit die Antifa sich von demokratischen Werten entfernt hat. Das Bündnis Widersetzen selbst gibt an, sich durch Spenden zu finanzieren. Doch zahlreiche der zum Bündnis gehörenden Organisationen finanzieren sich über mehrere Wege, zumindest teilweise über Steuergeld. Am offensichtlichsten ist das bei den in Widersetzen organisierten parteipolitischen Gruppen. Neben der SPD-Jugend haben sich auch die Grüne Jugend und die Linksjugend, also die Nachwuchsorganisationen von Grünen und Linkspartei, dem Bündnis angeschlossen. Der Bund hat in den vergangenen Jahren für die Förderung politischer Jugendorganisationen 4,2 Millionen Euro Steuergeld pro Jahr ausgegeben. Dazu kommen noch die Zuwendungen an die Mutterparteien. Bei anderen Gruppen fällt die Förderung etwas versteckter aus. So handelt es sich bei mehreren der Beteiligten um gemeinnützige Vereine. In diese Kategorie fallen etwa Sea-Watch oder der Bund der Antifaschisten. Gemeinnützige Vereine erhalten zwar keine direkten staatlichen Zahlungen, genießen aber erhebliche Steuervorteile. Pikant dabei ist, gemeinnützige Vereine ist parteipolitische Werbung untersagt. Der Aufruf zu den Protesten könnte also zur Aberkennung des Status führen. Wie das funktioniert, hat der Politikwissenschaftler Michael Schäfer gegenüber auf 1 erklärt.
Ja, Gemeinnützigkeit ist natürlich ein sehr wichtiges und besonderes Recht. Natürlich, wenn man gemeinnützig ist, hat man das Recht, Fördergelder zu erhalten. Man kann Spendenquittungen ausstellen, man kann sich von Steuern befreien lassen und man hat auch Zugang zu bestimmten Räumlichkeiten, die öffentlich organisiert werden, Hallen und so weiter und so fort. Aber diese Gemeinnützigkeit setzt auch etwas voraus und das sagen nicht wir, sondern das sagt der Bundesfinanzhof. Es bedarf geistiger Offenheit, es darf kein politischer Aktivismus als Vereinszweck betrieben werden und ganz wichtig, es bedarf parteipolitischer Neutralität. Und das ist der Ansatzpunkt, wo jeder aktiv werden kann, denn politische Arbeit ist nicht förderungsfähig, ist nicht gemeinnützig. Und wenn man erstmal diese Gemeinnützigkeit verloren hat, hat das für die Vereine ganz immense Folgen. Die Aberkennung, wie gesagt, der Gemeinnützigkeit sorgt dafür, dass man Summen zurückzahlen muss und auch, dass man keine Spendenquittung ausstellen kann und so weiter und so fort. Das heißt, da kommen immense Summen auf sie zu und das ist der Hebel, wo wir ansetzen werden.
Auf 1 war heute live vor Ort, als die AfD die drohende linksextreme Gewalt zum Thema im Landtag gemacht hat. Damit wir auch in Zukunft vor Ort recherchieren können, sind wir auf Ihre Spende unter www.auf1.tv unterstützen angewiesen. Kaum ist der Machtwechsel in Ungarn vollzogen, fängt der neue Ministerpräsident Peter Modja damit an, das Werk seines konservativen Vorgängers Viktor Orban wieder rückgängig zu machen. Als einer der ersten Punkte trifft es ein Ereignis mit großer Symbolwirkung. Die Budapester Pride Parade der LGBTQ-Bewegung ist ab sofort wieder willkommen. Gegenüber ungarischen Medien erklärte Modja wörtlich: Derzeit ist die Lage völlig eindeutig. Wenn ein eine Versammlung ordnungsgemäß angemeldet wurde, darf sie stattfinden. In den letzten Jahren unter Orbán war der Aufmarsch in Budapest unerwünscht, im vergangenen Jahr sogar verboten. Die Maßnahme wird auch international als Bruch mit der bisherigen Politik verstanden. In einer gemeinsamen Erklärung von 44 Ländern und Institutionen, darunter Kanada, Österreich und Israel, heißt es, Zitat: Wir begrüßen die Bekräftigung der neuen Regierung, dass Ungarn die Heimat für jeden Ungar sein wird. Die deutschen Sicherheitsbehörden haben biometrische Daten von Millionen Bürgern gespeichert. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Demnach verfügt das Bundeskriminalamt über mehr als 760.000 DNA-Datensätze von Personen. Hinzu kommen rund 7,5 Millionen Datensätze für die Gesichtserkennung. Nach Angaben der Bundesregierung dienen diese Daten nicht nur der Aufklärung bereits begangener Straftaten. Sie werden vielmehr auch gespeichert, um sie bei möglichen Straftaten in der Zukunft nutzen zu können. Kritiker sehen darin eine Form der Vorratsdatenspeicherung für biometrische Merkmale. Ein Bauprojekt des Trump-Schwiegersohns Jared Kushner mitten in einem albanischen Naturschutzgebiet provoziert gerade erheblichen Protest durch die einheimische Bevölkerung. Doch ein weiterer Blick zeigt, Kushner ist lediglich ein Teil einer größeren Entwicklung. Immer mehr US-Milliardäre erwerben große Landflächen in entlegenen Regionen der Welt. Zum Teil bauen sie sich dort regelrechte Festungen. Auf eins ist der Sache auf den Grund gegangen.
Abermals sorgen zwei schwerreiche Amerikaner mit ihren Auslandsprojekten für Schlagzeilen. Einerseits Jared Kushner, Schwiegersohn des US-Präsidenten Donald Trump, dessen Bauprojekte mittlerweile weltweit Widerstand hervorrufen, vor allem von Naturschützern. Das geplante, vom albanischen Ministerpräsidenten Rama unterstützte Ferienresort für Milliardäre auf Sazan wirft allerdings auch noch andere Fragen auf. Denn bei der albanischen Insel handelt es sich um eine ehemalige Militärbasis mit kilometerlangen Tunneln und mehr als 3600 Bunkern. Kushners Frau Ivanka Trump gerät beim Sprechen über das Tourismusprojekt ins Schwärmen. Doch geht es hier möglicherweise um mehr als nur um ein Tourismusobjekt für Superreiche? Schließlich hat gleichzeitig der umstrittene Tech-Milliardär Peter Thiel jetzt Kalifornien verlassen und plant angeblich, sich in Argentinien niederzulassen. Auch über seine Beweggründe wird heftig spekuliert. Will er einfach nur Steuern sparen? Hat sich der Förderer von Donald Trump mit dem US-Präsidenten überworfen? Oder flüchtet der Palantir-Mitbegründer gar vor einem drohenden Bürgerkrieg? Was weiß Peter Thiel, fragen die Medien. Die Frage scheint nicht unberechtigt. Schließlich hatte auch Meta-Chef Mark Zuckerberg zuletzt sein riesiges Anwesen auf Hawaii massiv erweitern lassen. Wobei bemerkenswert an dieser Anlage ist, dass sie laut Anwohnern mit KI-gesteuerten Verteidigungseinrichtungen und mit scharfschützenbestückten Wachtürmen ausgestattet ist. Und aufgrund des ebenso vorhandenen riesigen unterirdischen Bunkers von diesen sogar als Weltuntergangsfestung bezeichnet wird. Außerdem wurde ganz nebenbei nun auch der gewaltige Atombunker unter Zuckerbergs Besitz in Kalifornien gerade eben fertiggestellt. Verziert mit Star Wars-Motiven und Bildern von Mammutbäumen. Kushner, Thiel und Zuckerberg sind natürlich bei weitem nicht die einzigen Vermögenden, die ins Ausland abwandern bzw. sich Bunker zulegen. So geht das Vermögensforschungsunternehmen Hanley & Partners davon aus, dass 2026 weltweit über 165.000 Millionäre auswandern werden. Bevorzugt nach Costa Rica, Thailand, Hawaii, Neuseeland und in die Schweiz. Bereitet sich das Großkapital auf etwas vor? Wissen Thiel und seine Milliardärsgesellen etwa mehr?
Viele Familien bleiben in diesem Sommer unfreiwillig zu Hause. Denn rund 17,3 Millionen Menschen in Deutschland können sich nicht einmal eine einwöchige Urlaubsreise leisten. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Betroffen sind damit rund 21% der Bevölkerung. Besonders häufig trifft es Haushalte mit alleinerziehenden Eltern. Für viele von ihnen ist selbst ein kurzer Urlaub finanziell nicht mehr möglich. Noch schlechter sieht die Lage in der Europäischen Union insgesamt aus. Dort können sich 28% der Menschen keine Urlaubsreise leisten. Besonders betroffen sind die Staaten Südosteuropas. Die österreichische Statistikbehörde veröffentlichte bislang keine vergleichbaren Zahlen. Die Lebenskosten steigen immer weiter, während die soziale Not wächst. Ist das alles ein Zufall? Diese Fragen behandeln wir zukünftig in unserem neuen Format Wirtschaft auf 1, moderiert von meinem Kollegen Bernhard Riegler. Die erste Folge geht bereits morgen auf Sendung.
Alles wird teurer. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Renten werden gekürzt. Staatsbankrott, Krieg, Insolvenzen und Inflation. Und die Politik agiert zahnlos. Die Welt ist im Umbruch. Politisch wie wirtschaftlich. Von den Folgen sind wir alle direkt betroffen. Klarer Auftrag für Auf 1, noch genauer hinzusehen. Im Rahmen unseres neuen Wirtschaftsformats zeigen wir Ihnen die Zusammenhänge und Hintergründe, die Ihnen der Mainstream verschweigt. Wie schon in der Pandemie bekommen Sie von Auf 1 Informationen, die Ihnen helfen können, durch diese Krise zu kommen. Das neue Format Wirtschaft auf 1 startet am 25. Juni. Schalten Sie ein. Mein Name ist Bernhard Rieger. Wir sehen uns bei Wirtschaft auf 1. Alle zwei Wochen nur bei Auf 1.
Das Schlesische soll von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt werden. Dies fordert der polnische Europaabgeordnete Łukasz Kohut. Das Schlesische ist nach unterschiedlichen Auffassungen ein Ethnolekt oder eine eigene Sprache, die auf deutschen, polnischen und tschechischen Wörtern beruht. Sie wird von etwa 450.000 Menschen gesprochen, vor allem in Oberschlesien. Die polnische Regierung lehnte die Anerkennung des Schlesischen wiederholt ab. Und wir kommen zur Rubrik Wirtschaft am Mittwoch. Mein Kollege Bernhard Riegler hat mit dem bekannten Ökonomen Gerald Merkel unter anderem darüber diskutiert, auf welche Weise die EU jetzt sogar die Preise für ein Brötchen diktiert.
Über die korrekte Besteuerung einer Wurstsemmel, die österreichische Budgetpolitik und die aktuelle EU-Politik spreche ich heute mit dem Unternehmer und bekannten Politblogger Gerald Merkel. Ich begrüße Sie, Herr Merkel.
Freut mich, dass Sie wieder... Schöne Grüße ins Studio an die Redaktion und ganz lieb, dass ich wieder bei Ihnen sein darf und ganz liebe Grüße an das Auf-1-Publikum. Schön, wieder hier zu sein.
Wir freuen uns auch. Dankeschön. Ja, alle sind sehr aufgeregt. Ab dem 1. Juli ist es endlich soweit. Die viel diskutierte und durchaus kuriose Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Lebensmittel tritt in Kraft. Was bringt sie tatsächlich und wird der Einkauf für die Österreicher dadurch spürbar billiger?
Ich nenne es das Wurstsemmel-Paradoxon. Und ich glaube, diese Bezeichnung wird sich demnächst durchsetzen. Ich darf noch mal kurz rekapitulieren. Die Regierung stand dem völlig hilflos gegenüber, dass die Inflation so hoch ist, dass die Lebenserhaltungskosten in Österreich, darunter auch die Lebensmittelkosten, explodieren. Man ist auf die Idee gekommen, einen ausgewählten Warenkorb ein wenig billiger zu machen, indem man die Mehrwertsteuer senkt. Diese Ankündigung vor allem vom sozialistischen Vizekanzler, jetzt hätte ich fast Witzfigurkanzler gesagt, entschuldigen, ich muss mich immer konzentrieren. Wenn ich über den Herrn Babler spreche, muss ich mich immer konzentrieren, damit ich nicht verklagt werde. Also dem Herrn Babler ist das eingefallen und dann hat er es weitergegeben an dieses Bürokratiemonster, das Österreich beherrscht. Und die haben sich einmal überlegt, okay, wie könnten wir überhaupt ermäßigte Lebensmittelsteuersätze einführen? Dann sind sie draufgekommen, hoppala, die EU erlaubt uns nur 2 reduzierte Sätze, die haben wir schon verwendet, aber unter 5%, da dürfen wir machen, was wir wollen. Also haben wir 4,9% genommen. Jeder Buchhalter hat einmal einen Herzinfarkt gekriegt, wie es gehört haben, 4,9% Ust. Stellen Sie sich vor, die Semmel kostet 1,05 Euro und Sie müssen davon 4,9% ausrechnen, die 3. Ich bin sicher, dass ein paar Rechenmaschinen in Österreich zu brennen angefangen haben, bis die 4,9 gehört haben. So. Was ist herausgekommen? Wenn Sie, lieber Herr Riegler, nächste Woche in ein Geschäft hineingehen und sich eine Semmel kaufen, dann hat die 4,9% Ust. Und wenn Sie ein Radl Wurst dazu kaufen, 10% Ust. Diese 4,9% hat die Semmel aber nur dann, wenn sie unter 5% Fettgehalt im Teig hat. Kein Mensch weiß, wie man das überprüfen soll oder regelmäßig überprüfen soll, weil es natürlich verschiedene Chargen gibt. Weil wenn es zum Beispiel ein Laugenstangerl nehmen oder ein Mohnsemmel, dann sind wir wieder über 5% Fettanteil und dann sind es wieder 10% Mehrwertsteuer. Wenn die nette Dame hinter der Wursttheke Ihnen die Semmel aufschneidet und das Wurst, die Wurst hineinlegt, dann ist es eine Dienstleistung, dann sind wir wieder bei 10%. Ähnlich lustig ist es, oder lustig, tragisch, komisch, tragikomisch ist es bei Obst und Gemüse. Eine österreichische Apfel kaufen 4,9%, eine österreichische Erdbeere kaufen 10%. Kaufen Sie den Apfel und gehen damit hinaus und beißen vor der Tür des Supermarkts oder des Kreislers in den Apfel, sind es 4,9%. Beißen Sie hinein, bevor Sie den Laden verlassen haben, ist es eine Dienstleistung 10%. Das heißt, ich stelle mir das dann ungefähr so vor, vor der Tür eines Spar, Billa oder Sohofer oder welchen Supermarkt wir immer hernehmen, lauert dann die Eingreiftruppe des Herrn Finanzministers Matterpfahl. Die springt Ihnen dann rein und sagt, was, wann haben Sie das erste Mal in diesen Apfel hineingebissen und sagen Sie mir Ihr Wurstsemmel. Ist die getrennt? Haben Sie die getrennt im Sackerl oder haben Sie es als Semmel, haben Sie die Wurst in der Semmel drinnen? Dann wird der Laden gestürmt, dann wird die Registrierkasse kontrolliert und dann wird es zu Steuernachzahlungen gekommen. Das klingt jetzt lustig, ist aber in der Praxis ein typisches Beispiel, was in Österreich wird. Es ist mir eigentlich egal, welchem Idioten das eingefallen ist. Ich bin nur völlig fassungslos, dass solche Idioten unser Land regieren dürfen.
Ja, Herr Makel, wie wird das in der Praxis aussehen? Nicht jeder Unternehmer, nicht jeder Supermarkt, jeder Kreisler wird dieses Mehrwertsteuersystem anwenden, manche schon, andere nicht. Und wie wird das aussehen im Alltag? Wir dürfen gespannt Chaos. Sein.
Nein, Chaos. Man kann es mit einem Wort beschreiben. Es ist Chaos. Es ist eine völlig unmöglich umsetzbare Maßnahme, die der Politik eingefallen ist, die die Sozialpartner verhaut haben. Wir haben eigentlich in Österreich nichts mehr, was funktioniert. Wir sind nicht mehr in der Lage, irgendetwas auf die Beine zu stellen, vom Kauf aus Österreich bis zu dieser Mehrwertsteuersenkung, was irgendwie funktioniert. Wir haben eigentlich, muss man ehrlich leider sagen, wir haben ein System, das am Ende der Laufzeit angekommen ist, nichts mehr funktioniert und ich kann es nur noch einmal wiederholen. Ich möchte eigentlich gar nicht darüber diskutieren, welchen Idioten das eingefallen ist. Ich kann nur noch einmal sagen, es ist unfassbar, dass diese Idioten uns regieren dürfen. Es kann nicht sein, dass diese Regierung noch 2,5 Jahre weiter wurstelt, denn es wird dann zwar Herbert Kickl eine absolute Mehrheit bekommen, aber Kanzler Kickl wird dann nur noch über die Ruine Österreich regieren können, denn bis dorthin sind wir nicht nur an die Wand gefahren worden, sondern dann zerlegt auch noch. Also diese Inkompetenz ist so unfassbar, diese Abgehobenheit vom täglichen Leben ist so unfassbar. Und dann verkaufen sie es auch noch als Erfolg und verarschen die Leute damit. Ich kann es nicht mehr anders ausdrücken. Ich muss mich immer zusammenreißen, dass ich nicht vor laufender Kamera ein Tourette kriege.
Und ob in Österreich eine Rückkehr des früheren Kanzlers Sebastian Kurz droht, sehen Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Die Auf1 Wirtschaftsfachleute liefern Ihnen regelmäßig fundierte Analysen zum Weltgeschehen. Dank Ihrer Spende über das Spendenformular können wir Sie nicht nur tagesaktuell informieren, sondern auch Hintergrundwissen zu wirtschaftlichen Themen vermitteln. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten Auf1.